Ja, gibt's Fragen, Bemerkungen oder so? Ihr könnt einfach so sprechen, es ist ja, glaube ich, wird alles verständlich sein. Ist ja die Frage, was das für eine Art von Autorität ist. Also es ist ja nicht so, dass bei diesem Mediationsverfahren beispielsweise, dass es da keine Autorität gibt, sondern die Autorität, die sozusagen diese Sachen, ist natürlich die Person, die dieses Verfahren irgendwie in die Wege leitet und die da sozusagen dann eben allparteilich dann diese Konfliktverhandlung vornimmt. Ne? Also das ist ja nicht autoritätslos und es scheint mir eher eben tatsächlich ist tendenziell so eine mit bestimmten Sektenstrukturen vergleichbare Bewegung zu sein, dass die Autorität viel stärker sozusagen in eine Gruppe hinein, als sozusagen der Erste einer Gruppe empfunden wird, als deren Bestandteil man sich selbst zu empfinden hat, um daran überhaupt teilzunehmen. Und dadurch wird ja sozusagen diese Emotionalität auch, diese Autorität auch emotional und affektiv viel stärker besetzt. Und das scheint mir doch erstmal sozusagen im Vergleich mit so einer abstrakten, irgendwie verrechtlichten Autorität, gegen die man auch Widerspruch einlegen kann und mit der man sich vor allem nicht persönlich herumschlagen muss, irgendwie ein Rückschritt zu sein. So. Also was nicht heißen soll, dass jetzt der Rechtsstaat prägt natürlich auch bestimmte Formen von Autorität aus, die auch den seinem eigenen Anspruch der Unparteilichkeit nicht entsprechen und so, das ist ja richtig, aber das ist trotzdem eine bestimmte Art von Vermittlung durch bestimmte, also durch Instanzen, der Richter oder auch der Anwalt, das ist ja wichtig, ne? Auch der eigene Anwalt ist ja eine bestimmte Instanz, von dem kann man sich auch irgendwie trennen, mit dem ist man aber nicht persönlich verbunden in der Weise, wie man sich sozusagen als Teil der Gruppe in solchen Prozeduren verstehen muss, und das scheint mir tatsächlich ein Problem zu sein, also weil eigentlich so blinde Autorität dadurch eigentlich eher verstärkt wird als geschwächt. Ne?
Also ich würde da nochmal darauf zurückgehen wollen, ich finde, wenn es da problematisch wird, wo dann diese outsourcing Sache, also weil Sie davon gesprochen haben, vor allem auch so Schwierigkeiten und Arbeitsschwierigkeiten. Ich finde, das ist schon mal nochmal ein qualitativer Unterschied, wie ich das dann dort beurteilen würde, dass halt diese Mentoring-Instanzen da dann wichtiger geworden sind, weil ich finde dann halt gerade in so einem privaten auch einen Rahmen wie der Ehe, dass ich da dann erstmal sachlich schon es nachvollziehbarer finde, dass da auch dann noch versucht wird, also andere Wege auseinander zu finden, dass wenn dann zwischen den Ehepartnern da es halt scheitert wegen der emotionalen Involviertheit oder dass die halt dann nicht weiterkommen, da dann nicht halt gleich als nächste Stufe dann vors Gericht zu gehen und das zu klären. Das wollte ich mir noch eher ein, als halt eben Verhältnis zwischen Lohnabhängigen und Arbeitgeber. Was ich dann interessant finde, ist, dass halt dann durch diese immer wichtiger werden, diese Mentoring-Sachen, dass da auch suggeriert wird, okay, der als derjenige, der den Kompromiss zwischen diesen beiden Parteien erstellt, ist eigentlich überflüssig, weil es eigentlich so auch gar keinen Konflikt mehr gibt, der halt rechtlich ausgetragen werden muss, sondern der kann halt eben mit einem guten Gespräch, das halt dann einfach von diesen menschlichen Gemachbildern ersetzt werden. Mhm. Und eine zweite davon, die ich mich an der Frage, was diese geschichtliche oder die Geschichte dieser ganzen Kommunikationstools anbelangt, weil es, teilweise heißt es, dass die das so aus diesen 60er Jahren Selbsthilfegruppen, Selbsttherapie, Linke so entstanden sind, aber dann auch gewesen, dass eigentlich so das erste Experimentierfeld dann schon in den 50er Jahren dann Unternehmen, also in Ländern, wo dann halt die Sozialpartnerschaft dann so groß geschrieben oder so wichtig geworden ist, dass halt dort da die ersten Experimente stattfinden oder sich auch schon dort mehr und mehr durchgesetzt hat. Und wo ich mir dann frage, okay, ja, und dann hat diese Linke dann, ist das dann da rein und dann wieder da raus in einer veränderten Form und hat sich jetzt verallgemeinert oder gibt es da irgendwelche Versuche, das nachzuvollziehen, wie diese Geschichte dieser ganzen Kommunikationstechniken?
Naja, also vielleicht zu dem zweiten Punkt erstmal, also jetzt eine Studie, die das sozusagen auf dem aktuellen Stand kritisch untersuchen würde, kenne ich eigentlich nicht. Es gibt natürlich, also das Ganze hat natürlich so jetzt besonders im deutschen Rahmen so eine Vorgeschichte tatsächlich in dieser spezifisch deutschen Vorstellung von Sozialpartnerschaft oder auch von also was Krakauer in die Angestellten etwa sehr gut beschreibt, so bestimmte Formen von auf freien Unternehmen, um die Angestellten auch emotional an sich zu binden, Freizeitangebote und das sind ja alles so frühe Formen so der Emotionalisierung von solchen Beziehungen, auch so im Sinne des Unternehmenszwecks. So. Und das ist sicherlich, das gehört zur Vorgeschichte dazu. Und gerade diese Tendenz ist dann, denke ich, auch vor allem dann in den Vereinigten Staaten so und darüber aber auch verallgemeinert tatsächlich seit den 50er Jahren, das hat es immer gegeben, ne, dass man versucht hat, solche, ja, also sozusagen eigentlich den Klassenkonflikt oder wie man das eben nennen möchte, den Arbeitskampf eigentlich vorzuentscheiden oder zu neutralisieren durch solche Formen des Kooperationismus oder der Freizeitgestaltung für die eigenen Angestellten und so. Das ist sicherlich ein Punkt. So. Aber jetzt im engeren Sinn, so für diese, bei diesen Geschichten geht es ja tatsächlich eher um Freizeit und Konsum und so. Ne? Also das ist tatsächlich, glaube ich, eine Erscheinungsform einer Gesellschaft, die tatsächlich zumindest noch für große Teile ihrer Insassen sowas wie Freizeit kannte. So, ne? Bei dem, was ich beschrieben habe, geht es ja viel stärker um Kommunikation und Verhaltenstechnologie und das sind so Sachen, die jetzt zum Beispiel da bei dem Krakauer also manchmal auch anklingen, aber nicht so im Mittelpunkt stehen. Also diese Rückwendung auf die Manipulation des eigenen Kommunikationsverhaltens auch und so. Und das scheint mir doch tatsächlich was zu sein, was stark eher so aus so sektiererischen und linken, wenn man das noch so nennen kann, Kontexten kommt, ne, so und tatsächlich eigentlich seit den 60er, 70er Jahren sehr stark geworden ist. Das ist aber auch kein Widerspruch. Die Linke ist ja eigentlich so auch so im Großen und Ganzen eine Einzelansammlung von so Start-up-Unternehmen und so. Ne? Das ist ja die Linke. Es widerspricht sich ja überhaupt nicht. Also das kommt ja alles von da, diese ganzen NGOs und diese ganzen Gruppen, die es da gibt, wenn man sich mal so die Karrieren von irgendwelchen Taz-Redakteuren oder so anguckt, das sieht man das. Das ist gar kein Widerspruch, ne, sondern die beerben sozusagen so in Zeiten der Flexibilisierung, wie man das dann immer nennt, irgendwie halt diese älteren Formen der Versuch der Scheinversöhnung, so des Klassenkonflikts. Also das ist der eine Punkt. Bei dem anderen Punkt zu dem da bin ich nicht so sicher mit der Ehe oder so. Also ganz pragmatisch gesehen entlasten natürlich diese Mediatoren die Gerichte sehr stark. Also das ist, glaube ich, auch einfach praktisch der Grund, warum da auch staatlicherseits ein großes Interesse an sowas besteht. Bloß die Entlastung ist ja nur deshalb notwendig, weil tatsächlich die Gerichte über nicht nur Ehe, sondern auch so Nachbarschaftsstreitigkeiten und so jahrzehntelang überschwemmt werden mit solchen Konflikten, die tatsächlich in gewisser Weise vielleicht oft gar nicht justiziabel sind oder die man auch anders aushandeln könnte. Ne? Und das ist ja schon eine Reaktion darauf, dass Gerichte damit überlastet werden, dass die jetzt das sozusagen delegieren an solche Institutionen, kann man ja gar nicht sagen, also solche Instanzen, dass das jetzt so bei Beziehungsstreitigkeiten prinzipiell weniger problematisch ist, würde ich aber ehrlich gesagt nicht sagen. Also es gibt tatsächlich ja gerade Ehekonflikte, wo man mit gutem Grund, wo mit gutem Grund ein Teil, mindestens einer der betroffenen Teile irgendwie wo der den anderen nicht mehr sehen will oder so und wo man sich tatsächlich höchstens vor Gericht begegnen will. So. Also darauf hat man ja auch ein Recht, so. Also dass man ab einem gewissen Punkt der Konfliktaustragung dann das eben so macht und nicht immer persönlich. So, und dieses Mentoring, diese Mediation ist eben eine Rückverlagerung, eine Repersonalisierung solcher Konflikte in einer Phase, wo möglicherweise das gar nicht mehr so möglich ist. So, und also wenn man, und das wiederum ist ja eine Reaktion eben darauf, dass die Gerichte mit diesen privaten Streitigkeiten überschwemmt werden. Also es gibt ja auch seitens der Bevölkerung, das scheint mir wichtig zu sein, ein immenses Bedürfnis sozusagen nach Institutionalisierung und sozusagen scheinbar objektiver Klärung von irgendwelchen privaten Konflikten. So. Und damit wird der Staat sozusagen überschwemmt mit solchen Bedürfnissen, solchen Partikularbedürfnissen, die er eigentlich gar nicht angemessen, wo er gar nicht immer angemessen reagieren kann. Und darauf, da wird dann reagiert durch so eine Repersonalisierung von diesen Konflikten, was dann aber meiner Ansicht nach eher dazu führt, dass sich das erst recht multipliziert. So, ne? Also das sollte man, das ist, glaube ich, wichtig, das reagiert ja auf ein wirkliches Bedürfnis auch. Also erstens, dass die Leute offenbar tendenziell von der Subjektkonstitution ja immer weniger fähig sind, solche Konflikte zu klären, so, also weil einfach bestimmte Sozialkompetenzen, das steckt ja hinter diesem ganzen Programm, die man vielleicht früher so vorausgesetzt hat, immer mehr Normalbürgern erst so antrainiert werden müssen, so. So, und auf der anderen Seite gibt es aber auch ein Bedürfnis danach, sich permanent auf allen Ebenen immer mit allen, mit denen man zu tun hat, zu zanken und wieder zu einigen. Und, also es gibt ja so auf der Seite der Subjekte auch ein Bedürfnis, was das verstärkt. Ne? Also gelöst wird das jedenfalls, denke ich, durch diese Mediationssachen nicht. Und ich finde schon, dass jetzt prinzipiell sowas wie so ein, also das ist oft genug zumindest bei Ehestreitigkeiten oder so gute Gründe gibt, das vor Gericht auszutragen. Da, ja.
Ja, ich würde trotzdem ein bisschen in die gleiche Richtung fragen wollen, ob es nicht doch mal ein kritisches Moment hatte, innerhalb also, dieses ganze Moment. Also jetzt so wie du dieser Gesine Schwan-Artikel überhaupt nicht, du bist total pervertiert, aber da würde es mich auch tatsächlich sehr interessieren, die Geschichte nochmal nachzuvollziehen und dann irgendwie, also ich glaube, einfach zu sagen, ja, die Linke war als einfach ein Haufen von Selbstmanagement, Startups oder so, und dann auch nicht so weiter, obwohl ich das schon, ich verstehe schon, was du sagen willst, aber ich glaube, da müsste man schon halt irgendwie konzentrierter nochmal gucken, inwieweit vielleicht solche Programme im Beginn, in der Linken sogar auf blinde Flecken des Rechtsstaats versucht haben zu reagieren. Also gerade, ich weiß nicht, vielleicht gerade in feministischer Bewegung, wo ich mir vorstellen kann, dass solche Mentoring-Programme erstmals auch überhaupt Konflikte besprechbar und zur Sprache bringen, innerfamiliär, also da würde ich schon auch recht geben, die davor überhaupt, also Gewalt von Männern gegen Frauen oder so, das wurde ja gerichtlich nicht ausgehandelt oder so. Streit zwischen Töchtern und Vätern oder was weiß ich. Also, und dass da die Hemmschwelle irgendwie niedriger geworden ist und auch Sachen eben und Leute Konflikte verhandeln können, die vom logischen Recht, die sich entweder nicht trauen würden oder nicht mal oder halt nicht reinfallen würden, das hat vielleicht schon auch was Gutes für mich. Und auch diesen Selbstermächtigungsaspekt, also finde ich auch nicht so ganz, finde ich auch nicht schlecht. Also ich finde Selbsthilfegruppe auch nicht per se schlecht. Ich glaube, schlecht wird es an dem Punkt, wenn, so wie du gesagt hast, bei der Psychoanalyse der Aspekt wegfällt, dass man sich der eigenen Widersprüchlichkeit nicht mehr bewusst ist.
Ja, also ich finde halt, ich glaube, das ist historisch aber auch ein bisschen anders gelaufen. Also die natürlich sowas wie Gewalt in der Ehe oder so, es gibt natürlich bestimmte Dinge, die erst ganz spät überhaupt zu Rechtstatbeständen geworden sind. So, bloß da fände ich es halt eigentlich die bessere Bewegung, dafür zu sorgen, dass solche Dinge immer stärker rechtlich als ein Tatbestand anerkannt werden und dass durchgesetzt wird, dass sowas auch justiziabel ist und nicht mit irgendwelchen Vorbehalten behandelt wird oder so, die es immer noch gibt in diesen Fällen, als jetzt zu sagen, wir klären das unter uns. Also einfach, das habe ich jetzt gerade selbst gedacht, der Satz klingt schon immer tendenziell so ein bisschen nach Mafia. Ne? So, und ich finde auch, dass dieser Imperativ der Selbstermächtigung, also ich bin immer ein bisschen skeptisch bei so, das wird immer schnell gesagt, dass das am Anfang möglicherweise irgendwie besser war oder so, aber also es hat von Anfang an diesen Aspekt gehabt und es hat auf jeden Fall sehr früh diese Tendenz angenommen, dass da auch ja nicht in diesen privaten oder halbprivaten Kreisen, wo sowas ausgehandelt wurde, Kriterien geschaffen wurden, die möglicherweise sozusagen trennschärfer und vernünftiger sind als juristische, sondern im Gegenteil, dass eigentlich sozusagen Selbstermächtigung einfach nur Legitimation von Voluntarismus heißt. Und das spiegelt sich ja inzwischen auch schon im Recht wider. Also ich will jetzt kein Riesenfass da aufmachen, aber man müsste sich zum Beispiel mal mit diesem Stalking-Begriff in dem Zusammenhang beschäftigen, was da alles abgehandelt wird. Das ist, finde ich, eine ganz typische Geschichte, wo alle möglichen Dinge, sicherlich teilweise auch werden damit justiziable Dinge angesprochen, die man aber möglicherweise auch unter anderen Begriffen fassen könnte. Tatsächlich ist das aber so ein komischer Sondertatbestand mittlerweile, wo tatsächlich sozusagen subjektives Gefühl von ein subjektives Gefühl des Belästigtwerdens oder so versucht wird zu objektivieren. Das ist auch sowas, wo die Gerichte mit überschwemmt werden und das ist ein besonderes Feld, wo was besonders problematisch ist, weil das ja juristisch häufig auch mit so Kontaktsperren und so zusammenhängt. Das lässt sich dann natürlich mit diesem Mediationsding gar nicht so richtig regeln. Aber das ist ein Symptom für so diese Subjektivierung des Rechts auch, also dass alle möglichen Gefühlszustände sozusagen zum Rechtstatbestand erklärt werden sollen. Und das ist ja eigentlich schon ein Symptom für einen Zerfall des Rechts auch. So. Und ich fände es immer wichtiger, dafür zu sorgen, dass sozusagen innerhalb des Rechtssystems Sorge getragen wird, dass solche Dinge angemessen auch abgeurteilt werden können, als jetzt für all diese Dinge, weil der Staat das nicht macht, zu sagen, wir machen das so. Also diese Tendenz sehe ich halt viel stärker als jetzt das, was möglicherweise daran auch mal vielleicht dann gut sein kann. Also auch Selbsthilfe und so. Also es ging ja auch gerade darum, dass das Sachen sind, die sich verallgemeinert haben. Ne? Also es, üblichen Selbsthilfegruppen oder das, was man ursprünglich darunter verstanden hat, gibt es ja gar nicht mehr. Das war ja tatsächlich eher eine Form von Therapie, die man nach so nennen könnte. Ne? Also einfach so diese Grenze zwischen der Privatsphäre und der Öffentlichkeit ist in dem Maße verschwunden auch schon, dass sozusagen diese Formen sich auch diese Formen einsickern eigentlich in alle Bereiche des Alltagslebens. Ne? Aber mir scheint eben schon, dass das irgendwie dadurch auch zu sich selbst kommt. Also ich. Ich sehe da jedenfalls jetzt keine Beispiele, wo das gelingen, in einer Weise gelungen wäre, dass man das exemplarisch mal vorführen könnte oder so.
Also mir geht es nochmal um diese Sache mit der Ideologie, die du gesagt hast. Ich kenne halt diese klassische Definition von Ideologie als notwendig falsches Bewusstsein. Das heißt also, dass du sozusagen die Gesellschaft, in der du lebst, das Objekt sozusagen, naja, dass es dich dazu zwingt, die ganze Sache verfälscht wahrzunehmen. Und also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass alles, was du gesagt hast,
das passt also wunderbar eigentlich unter dem Begriff Ideologie, selbst wenn man das sozusagen als wütender Meinung auffasst, weil genau das ist ja die adäquate Form falschen Bewusstseins, die sozusagen dieser zerfallenden Gesellschaft angemessen ist. Und ich weiß nicht, ob das, also es ist, ja, mir kommt das so vor, als ob das gar nicht unbedingt ein Bestimmungsgrund von Ideologie ist, dass es eine Konsistenz gibt und dass man sich überhaupt an irgendwas messen kann. Dass die sozusagen auch als so eine Art ungeglaubter Glaube eben einfach funktioniert und man ist halt total flexibel und das wird halt eben immer
angepasst. Ja, also das hat sicherlich ideologische Momente oder so, aber also mir ging es ja jetzt auch gar nicht darum zu sagen, das ist jetzt sozusagen nach ideologisches Zeitalter oder so, sondern eher, dass der Begriff da, denke ich, schon so an seine Grenzen stößt. Also vor allem, weil es ja immerhin notwendig falsches Bewusstsein heißt und man bei dem, was ich da vorgestellt habe, schon teilweise bezweifeln kann, ob man das noch Bewusstsein nennen kann. Also das scheint mir eher... Das finde ich bei diesem Reflexionsbegriff ganz entscheidend. Das kommt auch immer so in diesen, teilweise in diesen so, eben in diesem Critical Whiteness und antisexistischen Kontexten und so, aber auch in diesem Umfeld inflationiert ja dieser Begriff der Selbstreflexion und das wird sozusagen gerade zu so einem Imperativ. Also man muss permanent seine eigene Sprechort, seine eigene Position reflektieren und so. Und das wird damit aber eigentlich zum Gegenteil seiner selbst. Und Reflexion setzt ja einen Moment von erstmal was Ungedecktes voraus. Also das, also auch irgendwas im Subjekt, was nicht aufgeht in dem vergesellschafteten Subjekt und die Fähigkeit im Subjekt auch gleichzeitig sich dessen bewusst zu werden. So. Und wie da der Begriff der Selbstreflexion benutzt wird, das ist tatsächlich eigentlich nur eine permanente. Also was da eigentlich formuliert wird, ist eigentlich der Zwang, sich permanent für alles, was man tut, irgendwie zu legitimieren, im Vorhinein zu rechtfertigen, einzuschränken, zu relativieren, dass das, was man sagt, natürlich keinen Absolutheitsanspruch hat. Also das ist eigentlich sozusagen, das verkehrt den Begriff der Reflexion in sein Gegenteil. So. Und das finde ich eben schon, ne? Ich denke schon, dass jetzt sowas wie die bürgerliche Ideologie, da gibt es ja kanonische, auch philosophische Texte, die man da heranziehen kann, um das zu erläutern, was das ist. Und das hängt schon sehr stark. Natürlich ist die Ideologie sich nicht ihrer selbst bewusst, aber es kristallisiert sich schon in Begriffen und setzt sozusagen eine gewisse Art von auch von begrifflicher und gedanklicher Konsistenz setzt das ja schon voraus. Also es muss ja zumindest so getan werden, dass man irgendwas begründet. Also auch sowas wie der Positivismus ist zum Beispiel, würde ich sagen, eine typische Ideologie noch. So, da gibt es ja so Versuche der Argumentation, Scheinbegründung und also sozusagen so einen gewissen argumentativen Rahmen, innerhalb dessen man auch schon was kritisieren kann. So. Und das sehe ich halt da nicht so richtig. Also es fällt mir zumindest schwer, da sozusagen einen Angriffspunkt zu finden, an dem man das Ganze immanent irgendwie umstülpen könnte oder so. Das ist ja auch ist ja auch irgendwie überflüssig, also sollte man eigentlich meinen, weil das so lächerlich ist. Also das scheint mir schon, also ich finde diesen Unterschied wichtiger als jetzt bestimmte Formen von Ideologie, die da vielleicht noch fortleben. Also.
Ja?
Ja, ich habe mal eine Frage, und zwar auch über psychische Gewalt gesprochen, was ein bisschen in Abrede gestellt, also ob das sowas vielleicht gibt, so habe ich es verstanden, oder so ein bisschen schwach gemacht, das könnte man sagen, und ja, ich dachte aber eigentlich, also das ist doch eigentlich gerade eben in diesem Begriff der psychischen Gewalt ja schon, also jetzt ist was meine ganze Frage, das ist eigentlich alles nicht auf diese Mediationsgesetz, sondern eher auf die Frage der Sprache. Das verweist ja eigentlich schon auf ein, denke ich, ein reales Problem, also dass natürlich irgendwie Sprache und auch andere nichtsprachliche Formen des Umgangs miteinander also verletzen können, bis hin dazu, dass sie eben Leute zerstören können. Eigentlich. Das ist ja eigentlich gerade eine Erfahrung, die jetzt auch gemacht wurde, gerade im Umfeld dieser Psychosekten oder so, die dieses ganze Selbstmanagement entwickelt haben. Also die wissen ja, wovon sie reden, sozusagen. Aber das ist ja quasi jetzt nicht zu lösen durch sowas wie eine Verrechtlichung, so wirklich, dass eben bestimmte also dass die Umgangsformen der Menschen einfach sozusagen destruktiv sind oder auch oft eben geprägt sind von Gewalt, also dass die Sprache vielleicht nicht selbst identisch ist mit physischer Gewalt, aber dass natürlich der ganze Umgang miteinander darauf verweist, dass es eine Gesellschaft eben ist, die auf Gewalt beruht. Und also welche Form sozusagen von Kommunikation oder Sprache oder so, muss man eigentlich vielleicht entwickeln, sozusagen, die damit also auch einen Umgang finden? Oder ist es sozusagen so, dass man
naja, also zu dem ersten Punkt, also das würde ich natürlich in gewisser Weise, dem würde ich zustimmen. Das habe ich auch versucht zu zeigen am Ende, dass eigentlich tatsächlich in gewisser Weise sozusagen die Gewalt als Drohung und gerade in diesen Kommunikationsprozessen, die sich gewaltfrei nennen, irgendwie ständig präsent ist. Also das natürlich das ein gewaltförmiges Moment hat, würde ich sagen. So, aber ich finde halt den Begriff der psychischen Gewalt ähnlich wie diesen noch beliebteren der strukturellen Gewalt irgendwie insgesamt problematisch, weil da auch, also weil einfach so bestimmte Vermittlungsformen, die eigentlich unmittelbare Gewalt verhindern, auch immer sehr schnell darunter so subsumiert werden. So, ne? Und also ich kann es auch als psychische Gewalt bestimmen, dass ich in einem Gespräch erstmal jemandem zuhören muss und dann mir überlege, wie ich antworte oder so. Das sind ja alles sozusagen gewisse zivilisatorisch oder wie auch immer gesellschaftlich vermittelte Zwänge. Also einfach, dass von psychischer Gewalt die Rede ist, bindet ja den Begriff der Gewalt sehr stark an die Art und Weise, wie es empfunden wird. Und das finde ich zumindest problematisch. Also ich will nicht leugnen, dass es gewaltförmige Formen von Kommunikation gibt und dass man auch beurteilen kann, was gewaltförmiger ist als was anderes. Aber also gerade in diesem Kontext so der Mediation, der eben selbst sozusagen ja von dieser Rechtssphäre abgegrenzt ist, dann diesen Begriff einzuführen als ein Problem, das eigentlich der physischen Gewalt mindestens gleichgeordnet wird, finde ich problematisch, weil das nur eine Legitimation dazu ist, im Grunde genommen alle möglichen Formen von Kommunikation, von denen sich jetzt einzelne Beteiligte möglicherweise angegriffen fühlen, zu ahnden. Und das finde ich nicht richtig, bloß weil ich mich von einer bestimmten Art zu kommunizieren angegriffen fühle, bin ich kein Gewaltopfer, also das ist abstrus. Ne? Also da gibt es einfach sehr viele Nuancen, die sich nicht so ohne weiteres objektivieren lassen und immer sehr stark situationsbedingt sind. Und ich finde halt diese, ja, wenn man von Gewalt spricht, ist immer die Drohung, zumindest die Drohung unmittelbarer Gewalt gemeint. Wenn die nicht vorhanden ist, ist es, kann man nicht in der gleichen Weise von Gewalt sprechen wie von physischer. Also das finde ich einfach ein Problem eher. Hm? Noch irgendwas? Ja, noch eine.
Ja, ich habe noch was zu fragen. Also du grenzt teilweise so ab zu, ja, dass du sagst, dass diese ganze Mediation, diese Branche sozusagen jetzt entsteht, als eine Reaktion darauf, dass Leute ja gewisse Fähigkeiten vielleicht verlieren, die sie früher sozusagen als ein normales Setting sozusagen mitgebracht haben an charakterlicher Ausstattung oder so, sag ich mal. Und also, dass sozusagen zum Beispiel so, du hast vorhin gesagt, ja, früher war es vielleicht normal, dass Leute sich mal aneinander zugehört haben und sich ausreden lassen oder so, oder es war anscheinend früher noch nichts, wo man das erstmal, also quasi erwachsenen Leuten was noch beibringen musste oder so. Aber also, ja, das finde ich eigentlich spannend. Also ich weiß nicht quasi, wen du da vor Augen hast, weil zum Beispiel, also mein Großvater zum Beispiel, der hat einfach immer so ganz apodiktisch gesetzt, was eben, also wie die Wirklichkeit beschaffen ist. Und wenn er jetzt gesagt hätte, die Tafel wird bis gelb, dann hätte jetzt da niemand widersprechen können. Also weil, also dann hätte er dann nach dem zweiten Mal eben, wäre er laut geworden und gesagt, jetzt sei still so ungefähr. Und also sozusagen, da ist es ja eine Form eben der. Also, und das beruht natürlich auf einem bestimmten Form von Familie, von bestimmten Bereich innerhalb der Familie, also in der Ehe und dann auch mit den Kindern, dass da einfach, wenn der Mann dann etwas sagt, dass der Familienvater da einfach kein Widerspruch möglich ist, auch in trivialen Sachen. Und also da würde ich eben sagen, dass dieses ganze Bedürfnis über Kommunikation zu reden und so vielleicht auch darauf verweist, dass halt das erodiert, dass es eben so selbstverständlich ist, ja, wer eben bestimmt, was gemacht wird, was zu tun ist und was nicht, dass es eben nicht, nicht darauf verweist, dass Leute einander nicht mehr zuhören, sondern dass vielleicht gerade sozusagen so ein Fehlen und Dienen oder so in der Kommunikation, dass das sozusagen gar nicht geregelt wird, dass das vielleicht auch überhaupt ist teilweise oder so. Also zumindest kann ich das eben jetzt aus meinen familiären Erfahrungen eher so sagen, dass also dieses einander zuhören überhaupt nicht, nichts ist, was verloren wurde, sondern was eigentlich erst gelernt werden muss.
Naja, ich habe ja, wir müssen glaube ich jetzt Schluss machen, aber ich habe ja schon gesagt, dass das ein wichtiges Moment mir zu sein scheint, dass man sich sozusagen tendenziell diesen Denkformen nach in jeder Gruppe, in der man sich bewegt, als Familie begreifen muss. Also das ist natürlich ein Resultat der Erosion der traditionellen Familie. So, insofern gibt es sozusagen diese fixe Autorität, die man verinnerlicht hat, nicht mehr so. Aber es gibt natürlich umso stärker offensichtlich eine diffuse Autorität, die von wechselnden Personen angenommen werden kann, aber die irgendwie immer vorausgesetzt wird, sonst gäbe es ja auch nicht die Notwendigkeit dieses Mediators. Das ist ja die Absurdität dieser ganzen Geschichte. Was da gemacht wird, sollte ja eigentlich was sein, was Leute untereinander machen können. So. Aber es wird sozusagen als Beruf, als Dienstleistung von jemandem angeboten, der es organisiert. Der ist dann natürlich die Autorität. Also mir scheint eher, dass sozusagen die hierarchische Fixierung der Autorität in der Familie und so, dass das alles natürlich stark erodiert, aber dass umso stärker dieses Autoritätsbedürfnis eigentlich zu so einem normalisierenden, wahren Bedürfnis wird, was aber umso mehr sich an ständig irgendwie jemanden sucht, an den es sich heften kann. So, ne? So, also das ist, denke ich, der Punkt dabei. Ne?
Also, ja, ich würde auch sagen, dass diese Form von Mediation also darauf abzielen, Leute einzugliedern in bestehende funktionale Abläufe und so. Mhm. Und, aber trotzdem ist es ja dann halt eigentlich eher sozusagen so ein Formwechsel, ja, so Formwechsel der Gerechtschaft, sozusagen über die autoritären Kommunikation eher als sozusagen so eine Art, da gab es mal ein ganz ziemlich gut ausgeglichen, das kommunikative Miteinander, wo man einander zugeschaltet ist, wo man lernt, wie es das Mediatoren und so. Also das scheint mir einfach nicht so die.
Naja, das habe ich jetzt, welche, also das kann man jetzt nicht ausdiskutieren, aber da welche, ich glaube das schon, also gerade an den Universitäten, dieser Kompetenzbegriff, nicht, also in der Germanistik gibt es am Anfang jetzt ja auch Seminare zur Lesekompetenz und also das ist einfach, und das scheint, und das stimmt, also das kann ich bestätigen, das reagiert darauf, dass die Leute tatsächlich, man hat da mit Leuten zu tun, die einfach nicht, keine Texte lesen können. So, also, die, so, also das ist, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen oberlehrerhaft oder dass da so ein Verfall beklagt wird, aber man muss das halt auch mal schon sagen, wenn es wirklich solche Erscheinungsformen gibt. Also es gibt, ist tatsächlich in gewisser Weise auch, besteht schon eine Notwendigkeit, den Leuten bestimmte Dinge beizubringen, die man vorher voraussetzen konnte. Und damit bringt man sie ihnen aber auch nicht eben nicht bei, denn wer irgendwie ein Lesekompetenzseminar erfolgreich absolviert, der kann wahrscheinlich sogar noch schlechter lesen als vorher. Ne? Also das ist ja eine Art von Hirnwäsche. So. Also und das ist, aber das reagiert tatsächlich auf eine Veränderung in der Subjektkonstitution. Damit will ich jetzt nicht sagen, die werden alle immer dümmer oder so, sondern das hat damit zu tun, dass der Zugriff auf die Subjekte auch immer früher in diesem Maße schon stattfindet. Also so Mutterbauchpädagogik und was weiß ich, was es da alles schon gibt mittlerweile. Also das ist ja tatsächlich, das fängt viel früher an. So, ne? Und das scheint mir irgendwie eine Folge davon zu sein. Also man müsste sich, glaube ich, wirklich schon damit beschäftigen, wie eigentlich die Individuen, mit denen man da zu tun hat, konstituiert sind und ob die noch, es ist ja auch ein objektiver Grund für den Verfall der Psychoanalyse, dass man sozusagen mit diesem Begriff des Ichs, das sich so an diesem bürgerlichen Subjekt gebildet hat, nicht mehr so arbeiten kann. Dass die materielle Grundlage dafür verfällt sozusagen tendenziell. Das müsste ja auch nicht schlecht sein. Das wäre in gewisser Weise wünschenswert, wenn es anders verfallen würde. Aber ich glaube, das müsste man schon ernst nehmen. Also. Aber gut, jetzt müssen wir, glaube ich, Schluss machen, sonst werden wir hier rausgeworfen. Dankeschön.